Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie zu einem Thema, von dem mehr Menschen betroffen sind, als wir meinen. Der Titel dieser Sendung lautet: Meine Frau ist psychisch krank. Leben zwischen Küche und Klinik. Herzlich willkommen dazu. Das Leben ist hektischer geworden, komplizierter und der Druck auf die Menschen ist gestiegen. Ärzte und Gesundheitsminister haben längst Alarm geschlagen, denn die Zahl der psychischen Erkrankungen ist rasant gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Mittlerweile ist laut Statistik jeder zweite Deutsche mindestens einmal in seinem Leben wegen einer psychischen Störung krankgeschrieben. Viele Gründe dafür liegen auf der Hand. Wenn man zum Beispiel als Normalverbraucher unter etwa 4000 Handytarifen oder 400 Stromtarifen wählen soll, dann ist das schlicht eine Überforderung. Die ständige Erreichbarkeit durch die elektronischen Medien macht echte Ruhepausen unmöglich. Familienstrukturen, die Halt geben, sind vielfach weggebrochen und auch andere Strukturen, wie nicht zuletzt die Kirchenzugehörigkeit. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, ob man einen tieferen Sinnzusammenhang in seinem Leben erkennen kann oder nicht. Psychische Erkrankungen sind also eine Volkskrankheit geworden. Und da ist es eigentlich erstaunlich, dass dieser Bereich nach wie vor mit vielen Tabus belegt ist. Man spricht nicht über psychische Erkrankungen in der eigenen Familie. Zum einen, um den erkrankten Menschen nicht bloßzustellen, zum anderen aber auch, weil viel Hilflosigkeit und Scham damit verbunden sind. Meine Frau oder auch mein Mann ist psychisch krank. Dieses Thema ist unserem Referenten heute ganz nah. Als Seelsorger kommt er immer wieder damit in Berührung, aber er spricht darüber auch als Betroffener. Willkommen, Pfarrer Burkhard Weber, hier bei Radio Horeb.
Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Pfarrer Weber, Sie sind evangelischer Theologe, Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal, immer wieder bei uns auch vor allem zu biblischen oder ökumenischen Themen auf Sendung. Sie sind jetzt eben heute mit zu dem Thema dabei: Meine Frau ist psychisch krank, Leben zwischen Küche und Klinik. Sie sind selbst betroffen. Ihre Frau leidet seit Jahrzehnten an einer psychischen Erkrankung. Wann haben Sie eigentlich beschlossen, darüber zu sprechen, auch in der Öffentlichkeit?
Wir haben beide gemeinsam, meine Frau und ich, uns entschieden, darüber zu sprechen, eigentlich ziemlich bald, nachdem das zum ersten Mal erkennbar war. Man war natürlich damals etwas überrascht. Also wovon ich jetzt spreche, das ist über 30 Jahre her. Und als meine Frau erstmals in eine Klinik musste, da haben wir überlegt, was wir jetzt in der Umwelt sagen. Man hätte sagen können, sie muss sie mal ein bisschen raus, sie muss in ein Sanatorium, sie muss in ein Erholungsheim oder sie muss in eine Klinik in der Nähe von Frankfurt. Da war das auch in einem parkähnlichen Gelände. Wir haben uns aber entschieden, gemeinsam, dass wir sagen, sie ist psychisch krank und sie muss in ein Krankenhaus für psychisch Erkrankte. Und das war eigentlich der Bruch dieses Tabus in dem Umfeld, in dem wir damals lebten, in einer Kirchengemeinde. Und die Leute waren ziemlich erstaunt, dass wir das so offen sagten. Von daher war eigentlich unter uns immer große Offenheit, auch gegenüber den Menschen, mit denen wir zu tun hatten.
Das heißt, Sie haben schon gesagt, Ihre Umwelt war das nicht gewöhnt. Was war denn der Grund, warum Sie sich dazu entschieden haben?
Also dazu muss man sagen, dass ich ja selbst evangelischer Pfarrer bin und meine Frau auch Pastorin gewesen ist, solange sie noch gesund war. Und wir standen also mitten in einer Kirchengemeinde. Und wir haben gedacht, wenn wir nicht offen reden als Pastoren-Ehepaar oder als Verantwortliche in der Gemeinde, wie wollen wir dann erwarten, dass in der Gemeinde offen geredet wird? Wir wussten nämlich von vielen Menschen, mit denen wir in der Seelsorge zu tun hatten, manchmal ältere Leute, manchmal jüngere Leute, dass manche Probleme hatten mit psychischen Erkrankungen und darüber nur schwer reden konnten. Und wir haben diese Dinge nicht auf den Markt getragen, überhaupt nicht. Aber wir haben gemeint, es ist gut, wenn wir selbst mit gutem Beispiel vorangehen, nichts Diskretes und nichts Intimes nach außen tragen, aber sagen, über psychische Erkrankungen kann man fast so reden, wie wenn jemand Magenschleimhautentzündung hat oder sich oder das Knie operiert werden muss.
Sie sagten eben, Sie haben es nicht auf den Markt getragen, aber dennoch darüber geredet. Wo ist denn da die Grenze für Sie gewesen? Was haben Sie zum Beispiel nicht gemacht?
Also Familieninterna haben wir natürlich nicht erzählt, da wir jetzt als Ehepaar und dann später auch als Familie, wir haben dann auch noch ein Kind bekommen später, keine Ärzte sind, haben wir uns auch zurückgehalten, irgendwelche Diagnosen selber zu formulieren, sondern einfach mehr beschrieben, wie es meiner Frau ging, beziehungsweise wie es mir ging. Und das stimmt natürlich, dass das unterschiedliche Ausprägung war. In der Zeit, wo meine Frau jetzt wirklich richtig krank war und in der Klinik sein musste, da war sie eher nicht gesprächsfähig dafür. Aber später, wenn es ihr wieder besser ging, dann konnte sie darüber durchaus auch reden. Und hier muss jeder wissen, wie er das macht. Und gerade diejenigen, die geneigt sind, zu viele Dinge gleich zu erzählen, die muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen bremsen. Also manches gehört in das Seelsorgegespräch oder in das Gespräch mit der Therapeutin oder dem Therapeuten, aber nicht in eine öffentliche Veranstaltung. Und deswegen werde ich auch jetzt ganz offen, soweit das gut ist, von unserer Situation reden. Und jeder muss da sein eigenes Maß finden.
Sie haben schon von der Überraschung in Ihrer Kirchengemeinde gesprochen. Wie haben die Menschen denn sonst nach der ersten Überraschung reagiert? War da Verständnis oder sind Sie manchmal auch schräg angeguckt worden?
Nein, wir wurden überhaupt nicht schräg angeguckt. Das Gegenteil war der Fall. Dann, nachdem ich gesagt hatte, meine Frau ist jetzt für ein paar Wochen weg und es wird ein paar Wochen dauern, bis sie wieder zu Hause ist, und ich auch sagte, wo sie ist und dass sie in einer psychiatrischen Klinik ist, da passierte es, dass in den nächsten wenigen Tagen eine ganze Reihe von Menschen zu mir kamen, mich anriefen oder mich nach dem Gottesdienst an die Seite nahmen und sagten, vielen Dank, dass Sie das gesagt haben. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe in meiner Familie auch ein Krankheitsproblem im psychischen Bereich, entweder mein Mann, meine Frau, meine Kinder. Und was mich auch besonders bewegt hat, dass Jugendliche, also Teenager und junge Erwachsene davon erzählten, was sie bei ihren Eltern beobachteten. Also die Bereitschaft war da, jetzt einfach auch Leid zu teilen. Und es ist also auch nicht alles immer nur Leid. Es gibt manchmal auch ganz normale Situationen, über die man eben reden kann.
Wie war das eigentlich? Haben Sie schon gewusst, dass bei Ihrer Frau da etwas war in der Richtung, dass da eine psychische Erkrankung vorliegen könnte, als Sie geheiratet haben?
Das werde ich ganz oft gefragt und ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt. Und dazu muss man sagen, so dass das richtig offenbar wurde, dass das richtig sichtbar wurde, das war kurze Zeit, nachdem wir verheiratet waren. Aber im Nachhinein war es dann doch so, dass viele, viele Anzeichen vorher auch erkennbar waren. Man nennt das eine verborgene oder latente Tendenz zum Krankwerden. Aber das habe ich damals nicht so gesehen und das war auch jetzt nicht wirklich ausgebrochen. Und erst später ist es so dann offenbar geworden.
Fragt man sich dann eigentlich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich dann dennoch geheiratet?
Ja, ich finde das ganz gut, so eine Frage ganz offen zu stellen. Natürlich fragt man sich das und man wird es auch gefragt. Und dazu kann ich nur sagen, dass ich die Frage ganz klar beantworten kann. Und unser Leben hat viele, viele schwierige Jahre auch mit sich gebracht in dem ganzen Verlauf. Aber wir lieben uns, wir gehören zusammen. Nichts Besseres ist mir passiert, als dass ich meine Frau geheiratet habe. Und ich würde es wieder genauso machen. Außerdem, wenn man sowas mal auf den Nenner bringt und sich überlegt, wie katastrophal wäre es, wenn wir bei Beziehungen oder bei Ehen oder bei anderen Dingen immer vorher schon wüssten, wie es hinterher wird, dann würde ja unsere ganze Gesellschaft, unsere Kirche, unsere Familie, das würde ja alles zusammenbrechen. Also es ist gut, wenn man auf sich achtet, wenn man auch Beratung einholt. Aber ich kann nur sagen, dass wir zusammengehörten damals und heute zusammengehören. Und dass man auch in einer Familie, wo Krankheit ist, müssen ja nicht nur psychische Krankheiten sein, können ja auch andere Dinge sein, wie Kinder fromm und fröhlich leben kann, wie Matthias Claudius sagt in seinem schönen Lied »Der Mond ist aufgegangen«.
Ich kann mir vorstellen, dass diese Frage noch drängender für denjenigen ist, der selbst eben betroffen ist von der Krankheit, dass er sich sagt, ach, Jetzt bin ich meinem Ehemann, meiner Ehefrau eine solche Last. Will er das überhaupt oder bleibt er jetzt nur noch aus Pflichtbewusstsein bei mir?
Das stimmt, dass immer bei so einer Krankheit sind viele beteiligt. Natürlich der Erkrankte selber und dann die Familie drumherum. Und dass bei dem Erkrankten unter Umständen auch Schuldgefühle hochkommen können. Ich mache nur Probleme oder ich kann die Dinge nicht so leisten oder ich bin so oft in der Klinik oder ich bin schuldig daran, dass meine Kinder nicht genügend versorgt sind und so weiter. Das sind ganz normale Prozesse und mit denen muss man offen umgehen.
Wahrscheinlich besonders drängend, wenn das Krankheitsbild mit Depression dabei hat. Das ist ja dann genau so der wunde Punkt, an dem man sich dann erwischt. Und dann kann man dann wahrscheinlich, denke ich mir, in einen Teufelskreis hineingeraten, dass man sich sowieso schon nicht wertvoll fühlt. Und dann kommt die Krankheit noch dazu. Das macht das Gefühl der Wertlosigkeit noch größer.
Ja. Das kann ich genau so sehen. Ich würde mal etwas überspitzt und vielleicht ein bisschen komisch sagen, man kann an einer Krankheit krank werden. Also eine Krankheit ist schon schlimm genug, welche sie auch immer ist. Aber wenn es kann sein, dass sie ein solches Ausmaß annimmt, dass sie sich sozusagen selber multipliziert. Und dann werden die Probleme noch größer und noch größer. Das liegt dann aber eigentlich gar nicht an der Krankheit selber, sondern es liegt an dem Umgang damit. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man offen und nüchtern und mit viel Vernunft und mit viel Feingefühl mit einem Erkrankten umgeht, ein Erkrankter selber mit sich umgeht, wenn er das dann kann in der jeweiligen Situation und die Umwelt natürlich genauso.
Sie sagen, über 30 Jahre ist es her, dass sich die Krankheit bei Ihrer Frau gezeigt hat. Wie haben Sie damals versucht, damit umzugehen? Dachten Sie vielleicht, ach, das kriegen wir schon hin, wir sind ja Christen, wir lieben einander, Gott ist mit dem Boot, das wird schon wieder gut?
Also das ist tatsächlich so gewesen, dass das sich über so viele Jahre hin abspielen würde, damit hatte keiner gerechnet. Es war so, wir waren 1-2 Jahre verheiratet und dann war einfach ganz klar, meine Frau musste in eine Klinik. Und ich habe dann ganz am Anfang gedacht, naja, jetzt ist sie in der Klinik und nach ein paar Wochen ist sie wieder da und dann ist das Problem erledigt. Aber das ist nicht so gewesen. Die Hoffnung war immer da. Und dann lernt man auch, mit so etwas umzugehen und weiß, dass Gott jemand ist, der natürlich von Krankheiten heilen kann, der einem auch manchmal ganz überbitten und verstehen Dinge schenkt, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Das ist super, da kann man sich nur drüber freuen und Gott darüber loben. Aber der Gott, an den wir glauben, der Gott der Bibel, ist auch einer, der mitleidet und der selber manchmal dadurch uns hilft, dass er Kraft schenkt, mit der schwierigen Situation umzugehen. Ich frage mich manchmal, was das Größere ist, dass Gott von einem Tag auf den anderen einem ein Problem wegnimmt. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, ich finde das super. Oder ob es nicht auch eine große Gnade sein kann, wenn Gott einem hilft, in einem Problem zu bestehen und es zu tragen und es auszuhalten, nicht zu resignieren, sich auch nicht in die Krankheit zu verlieben, das kann nämlich auch sein, sondern einfach täglich und immer wieder neu aus dem Zuspruch von Gott und von Menschen zu leben.
Aber ich denke dann, auf der einen Seite ist es so, ja, man integriert das, diese Krankheit irgendwie auch ins Familienleben, ins Eheleben. Dennoch stelle ich mir vor, dass sich der Blick auf die Ehe, auf die Rollen, auf die Zukunft etwas verändern. Also es ist wahrscheinlich ein anderer Blick, wenn man so jung verheiratet ist und denkt so, die Welt liegt uns offen vor uns und dann plötzlich ist da eine Einschränkung.
Ja, das ist bei uns auch so gewesen. Man versucht alles Mögliche. Also in einem Fall ist es sogar so gewesen, ganz vor jetzt tatsächlich fast 30 Jahren, dass wir sogar einen Ortswechsel vorgenommen haben und uns beruflich neu orientiert haben. Das heißt, weggezogen sind aus dem Ort, wo wir damals wohnten, weggezogen sind aus den normalen Beziehungen und aus dem, was vielleicht auch belastend sein könnte und haben gedacht, wir gehen an den anderen Ort. Und ich sage das mal so offen, als wir dann an den anderen Ort, nämlich nach Wuppertal, wo wir jetzt wohnen, gezogen sind, da habe ich vorher gedacht, naja, wir wohnen in einem schönen Haus und alles optimal. Und den Umzug, den habe ich alleine gemacht, weil erschreckenderweise genau zu dieser Zeit meine Frau wieder in der Klinik war, wieder im Krankenhaus war. Und sie ist dann erst, nachdem sie wieder aus dem Krankenhaus war, überhaupt in dieses Haus hier gekommen, in dem wir heute wohnen. Das heißt, es kann sein, dass durch eine äußere Veränderung, durch einen Ortswechsel, Berufswechsel, Wohnungswechsel tatsächlich etwas verändert. Das muss man ausprobieren. Es kann aber auch sein, dass man das immer mitnimmt, was einen belastet hat und das als Lebensaufgabe bekommt, irgendwie damit klarzukommen. So ist das bei uns und wir haben das eigentlich, wie ich finde, ganz gut überstanden bisher. Wir sind in diesem Jahr 35 Jahre verheiratet. Allerdings muss ich sagen, von diesen 35 Jahren ist meine Frau doch so circa 12,5 Jahre gar nicht bei mir gewesen, weil sie immer wieder in der Klinik war. Nicht am Stück, sondern immer wieder mal. Und das ist natürlich eine lange Zeit, wenn man die aneinander reiht, sodass ich fast sagen würde, es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ich würde gerne nochmal anschauen, wie sehr man als Ehepartner da helfen kann überhaupt. Wo sind denn Möglichkeiten, als Ehepartner zu helfen und wo sehen Sie auch Grenzen?
Ja, das ist so, dass der Ehepartner kann eigentlich nicht die Rolle des Therapeuten einnehmen. Und das ist eine andere, braucht man die Hilfe von außen, selbst wenn eine Fachkompetenz vorliegt. Also ich bin ja Seelsorger, ich habe eine pastoralpsychologische Ausbildung, ich beschäftige mich in der Seelsorge manchmal auch mit Leuten, denen ich seelsorglich weiterhelfe, wo ich dann im therapeutischen Bereich bin ich selber nicht tätig, weil ich kein Therapeut bin, aber wo ich dann zu Ärzten hin verweise. Also Ahnung habe ich von dem Ganzen schon, aber gegenüber dem eigenen Ehepartner erzählt Solidarität und Liebe und manchmal auch das Aufbegehren, manchmal auch das Unverständnis. Und so natürlich, wie es überhaupt nur sein kann, würde ich mich verhalten und bei dem Ganzen auch nicht den Eindruck erwecken, als ob der andere immer krank ist und ich bin immer gesund. Ich habe auch meine Macken, ich habe auch meine Tiefen, ich habe auch mein Auf und Ab. Und im Gespräch mit dem Erkrankten muss eben auch der sogenannte Gesunde um seine Grenzen wissen. Er muss sogar auch für seine eigene Gesundheit ein bisschen sorgen.
Das heißt, ja, auf der einen Seite nah sein, soweit es geht, aber sich auch abgrenzen können, denn ich denke, dass so eine psychische Erkrankung manchmal auch so fast sich auf einen legen kann, gerade wenn es zum Beispiel beispielsweise eine Krankheit, die häufiger vorkommt, Depression ist. Das ist ja etwas, was fast manchmal etwas Ansteckendes hat.
Ja, das stimmt. Das ist auch nicht nur so eine Lebenserfahrung, sondern das sagt auch die Psychiatrie und Lehrbücher sagen das. Es gibt ein ganz berühmtes Lehrbuch der Psychiatrie, das für an sich gedacht ist, für Krankenschwestern und für Pflegekräfte in Einrichtungen. Und da wird es so beschrieben, dass das Krankheitsbild nicht nur auf den Kranken bezogen wird, sondern gesagt wird, das hat auch was mit der Umwelt zu tun. Und die Umwelt kann zum Beispiel auch miterkranken. Ansteckung ist im übertragenen Sinne zu verwenden, aber das ist tatsächlich so. Und deswegen ist so ein Stück Sorge auch nötig in der Gemeinde und natürlich auch von den Ärzten, dass man nicht nur den Erkrankten selber im Blick hat, sondern auch das familiäre Umfeld.
Und wie geht das dann dem Erkrankten selbst damit? Muss er das dann auch verstehen, manchmal, dass der Ehepartner dann vielleicht nicht ganz so da sein kann, wie er sich es vielleicht in dem Moment wünschte, zum Beispiel das 100.000. Gespräch über dasselbe Thema oder Ähnliches?
Wenn der Erkrankte in der akuten Phase ist, dann ist es schwer, da Einsicht zu wecken. Dann muss einfach der sogenannte Gesunde sich abgrenzen. Aber das sind ja nicht immer durchgehende Phasen. Und das kann sehr gut sein, dass dann auch der Erkrankte sagt so, ich sehe das, du brauchst jetzt auch einfach mal den Abstand und mach das und dann nimm ruhig auch mal was dir gut tut. Jedenfalls bei uns ist das so, dass ich zum Beispiel mich bemühe, so ein bisschen sportlich was zu tun und in der Regel so einmal in der Woche schwimmen gehe. Und ich könnte ja dann auch zum Beispiel sagen, komm doch mit, das macht meine Frau nicht so gerne oder nur ganz selten. Aber wenn ich gehe, dann sagt sie, mach das und ich wünsche dir viel Spaß und es ist gut, dass du das machst. Und dann bin ich hinterher wieder für sie da. Mhm.
Noch ein anderer Bereich, von dem ich mir vorstelle, dass man da auch ausloten muss, wo man steht. Es gibt auf der einen Seite, denke ich, das Gefühl des Mitleides, wenn es dem anderen wirklich schlecht geht. Auf der anderen Seite muss man den anderen ja auch noch ernst nehmen, wenn man wirklich einen Partner in ihm sehen will. Wo sehen Sie da so die Abgrenzung?
Man muss den Partner und den Kranken immer ernst nehmen, jedes einzelne Wort ernst nehmen, was er sagt. Aber nicht unbedingt immer wörtlich. Also es gibt manchmal Dinge, die ein Kranker auch sagt oder tut, die man nicht zu nah an sich ranlassen darf, weil sie wirr sind, weil sie unbedacht sind. Das ist ja bei einem normalen Streit, der jetzt mit Krankheit nichts zu tun hat, aber zu unserem Leben gehört auch der Fall. Und da ist ein Feingefühl nötig, dass der Gesprächspartner nicht die Ohren zumacht und nicht einfach weggeht, sondern hört. Und manchmal kann es sein, dass man sich auf die Gedankenwelt des Kranken mit einlassen muss, und um rauszukriegen, worum es überhaupt geht. Das geschieht am besten einfach durch Hinhören, vielleicht mal nachfragen, nicht diskutieren. Es kann aber auch mal sein, dass das für den gesunden Partner zu viel ist und dann muss er einfach sich distanzieren, muss einfach sagen, ich brauche jetzt ein Stück Ruhe und kann mich nicht in das tausendste Gespräch um dasselbe Thema verwickeln lassen.
Hm. Gibt man sich eigentlich manchmal selbst die Schuld, wenn es dem anderen nicht besser geht? Ich denke, das kratzt ja auch am eigenen Selbstbild, wenn man es nicht schafft, den anderen wieder aufzubauen.
Das ist wirklich so. Wir sprachen ja eben davon, dass es sein kann, dass der psychisch Kranke Schuldgefühle hat oder denkt, er belastet seine Umwelt. Das Gleiche ist aber genauso auch bei den gesunden Familienmitgliedern. Ich habe mich das oft gefragt, welche Anteile eigentlich bei mir liegen und ob das an mir liegt, dass meine Frau so lange krank ist und jetzt auch aufgrund des Krankheitsbildes nicht so von einem Tag auf den anderen gesunden kann. Und da muss man drüber sprechen. Und das ganz offene Aussprechen. Manchmal gibt es Entlastungen, wenn zum Beispiel in der Familie des Erkrankten ähnliche Krankheitsbilder vorliegen, wie das bei uns der Fall ist. Manchmal muss man auch sagen, nein, ich bin nur Beobachter der Szene, ich stecke da gar nicht mit drin. Und besonders drastisch ist es bei Kindern. Kinder sind sehr, sehr sensibel dafür, wenn sie merken, dass bei Vater oder Mutter eine Erkrankung vorliegt. Das können ganz unterschiedliche sein. Kann auch vielleicht manchmal die Suchtthematik sein, Alkohol oder so.
Und dann, Frau Weber, vielleicht ganz kurz dazu, Sie haben selbst eine Tochter, nicht? Das heißt, Sie sprechen auch da aus eigener Erfahrung.
Genau. Mhm. Wir haben eine Tochter, die ist jetzt 27 Jahre alt, mit dem Studium am Ende. Und die ist praktisch in unserer Familie aufgewachsen mit einer psychisch kranken Mutter. Und wir haben, als sie schon ein kleines Kind war, relativ offen davon gesprochen und nicht gesagt, die ist komisch oder die verhält sich so eigenartig oder so, sondern wir haben gesagt, man kann eben krank werden an verschiedenen Stellen des Lebens. Und ich weiß noch ganz genau, einmal habe ich meine Frau mitten in der Nacht in eine Klinik gebracht, das war ziemlich weit weg, und unsere kleine Tochter saß mit im Auto. Und dann haben wir, weil es gar nicht anders ging, meine Frau dort abgeliefert und dann auf dem Rückfahrt im Auto darüber gesprochen, dass es gut ist, dass es eine Polizei gibt und dass es Feuerwehrleute gibt und dass es Krankenwagen gibt und dass es Flugzeugpiloten gibt, die arbeiten und so weiter und so weiter. Und dann eben gesagt, ach wie gut, dass es auch Krankenhäuser gibt, wo man mitten in der Nacht jemanden hinbringen kann. Das ist ein kleiner Versuch, es kindgemäß zu sagen. Dass es trotzdem schwer ist, ist klar. Aber man kann mit Kindern viel offener sprechen, als die meisten denken. Und sie mit einbeziehen und ihnen vor allen Dingen das Gefühl nehmen, dass sie in irgendeiner Weise schuld wären.
Sind die Kinder denn andererseits auch wieder eine Hilfe, eben die Krankheit zu meistern, sowohl für denjenigen, der sozusagen gesund ist und der andere, der erkrankt ist?
Das finde ich schon. Ich finde, Kinder sind so normal und so unbefangen. Und in ihrer kindlichen Art und Weise sagen sie manchmal etwas, sorgen für, natürlich manchmal auch für Ärger, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern für Erheiterung. Mir fällt jetzt keine konkrete Situation ein, aber es hat es auch schon gegeben, dass wir einfach miteinander alle gelacht haben, weil unsere Tochter in einer solchen Situation irgendetwas Komisches oder Witziges gesagt hat und dann mussten wir auf einmal lachen und das war wie eine kleine Entlastung.
Und entwickeln Kinder dann auch schon einen Sinn für die Erkrankung und ihre Symptome?
Also aus meiner eigenen Erfahrung und von Freunden und aus der Gemeinde würde ich das eindeutig bejahen und würde sagen, dass da entwickelt sich eine Sensibilität und bei ganz vielen, bei denen ich das beobachte, auch Familien, die ich begleite, entwickeln die Kinder eine hohe soziale Begabung.
Wir sprechen über das Thema, meine Frau ist psychisch krank, Leben zwischen Küche und Klinik. Unser Gast ist Pfarrer Burkhard Weber, er ist Theologe, Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal und spricht auch aus eigener Erfahrung. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter. Meine Frau ist psychisch krank, Leben zwischen Küche und Klinik. Das ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung. Unser Gast ist Pfarrer Burkhard Weber. Er ist Pfarrer, Seelsorger, aber auch selber von diesem Thema betroffen, hat uns viel erzählt über seine persönlichen Erfahrungen mit seiner psychisch erkrankten Frau, die, was er ja auch unterstrichen hat, natürlich nicht nur einfach die psychisch Kranke ist, sondern einfach, bei der die psychische Erkrankung einfach ein Teil von ihr ist. Und das war eben wichtig schon, dass wir das unterscheiden, den anderen nicht nur als Kranken zu sehen, sondern wirklich als Partner, eben mit seinen Fähigkeiten und seinen Lasten wahrzunehmen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selber Fragen zu dem Thema haben, vielleicht auch selber betroffen sind, können Sie gerne in dieser Sendung anrufen und mit Pfarrer Weber sprechen, der eben selbst über 30 Jahre Erfahrung mit dem Thema hat, auch als Seelsorger oft damit befasst ist. Die Hörernummer von Radio Horeb ist 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008 008. Wenn Sie aus einem nicht-deutschen Land anrufen, also nicht aus Deutschland, dann bitte wählen Sie die Vorwahl 0049 und dann 89 517 008 008. Pfarrer Weber, der Untertitel dieser Sendung heißt Leben zwischen Küche und Klinik. Wie haben Sie das eigentlich erlebt, dass Sie dann plötzlich eben ganz auch im Haushalt gefragt waren, eben auch mit Ihrer Tochter? Dass Sie da dann, ich kann mir vorstellen, da ist man beruflich ja auch erstmal zwischenzeitlich lahmgelegt, oder?
Das mag sein, wobei wir eigentlich, ich würde doch sagen, was diese Dinge angeht, eine relativ emanzipierte Ehe geführt haben. Und ich wusste auch schon vorher, wie man bügelt und wie man staubsaugt. Und ich wusste vorher viele, viele Dinge. Was ich nicht gut konnte, das ist jetzt mein kleiner Witz, ich konnte nicht gut ein Kind stillen. Das war nämlich tatsächlich so, dass meine Frau eine Zeit lang sogar damals, als unsere Tochter geboren war, das Kind gestillt hat. Und dann musste sie in die Klinik. Und ja, und dann stand ich da. Und dann bin ich losgezogen in einen Supermarkt und habe mich umgeschaut und am Anfang auch ein bisschen das Falsche gekauft. Das war eine kleine witzige Situation. Also manches lernt man und man hilft sich gegenseitig. Trotzdem ist das so tatsächlich manchmal belustigend, aber manchmal auch tatsächlich schwer, weil es ja auch darum geht, dass einfach ein Ehepartner nicht da ist, mit dem man sonst diese Dinge gemeinsam tut. Aber man kann vieles lernen und man kann, wenn man aufeinander achtet und keine Hierarchien in der Ehe bestehen, dass also die Frau ausschließlich für den Haushalt zuständig ist und der Mann ausschließlich für die finanziellen Dinge, wie das in manchen Ehen ist, wenn man ein solches Bild schon überwunden hat, dann ist es leichter.
Pfarrer Weber, wir haben eine Hörerin, die uns aus Tannhausen anruft, Frau Bessler. Grüß Sie Gott, Frau Bessler.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Weber, vielen Dank für Ihren Vortrag, das ist so wichtig heutzutage, weil so viele Menschen dran leiden. Ich rufe jetzt nicht für mich persönlich an, aber ich begleite jemanden und ich tue mich so schwer, weil die Person einfach immer das Gefühl hat, sie braucht keine Behandlung. Und was mache ich da? Also die ganze Familie ist da so überfordert, weil man einfach nicht weiß, wie gehe ich da um? Sie kann die Krankheit irgendwie für sich nicht erkennen und sagt, ich brauche keine Behandlung. Was mache ich da?
Frau Bessler, das ist eine Standardfrage und eine sehr, sehr wichtige Frage. Vor allen Dingen, Sie bekommen das mit als dieser anderen Person verbundene Mensch. Sie sind ja jetzt kein Arzt oder kein Seelsorger und ich kann Sie nur ermuntern, halten Sie den Kontakt aufrecht, so gut es geht. Das ist sehr, sehr schwer. Versuchen Sie, Vertrauen beizubehalten und den Zeitpunkt, an dem vielleicht dann doch eine Einsicht da ist, zu nutzen und dann klug zu agieren.
Wie ist das denn? Kann man dann eigentlich in so einem Moment, oder gibt es Situationen, wo es angezeigt ist, den Erkrankten auch gegen seinen Willen irgendwo in eine Klinik zu bringen?
Das kann man als normaler Mensch nicht tun. Man kann das machen, wenn man einen Arzt konsultiert. Und der Arzt allein kann das entscheiden. Was geht, ist, dass wenn jemand in einer persönlichen Situation so überfordert ist, dass er einfach überhaupt nicht mehr gut klarkommt, dann kann man durchaus auch einen Arzt anrufen und sagen, wir haben eine Notsituation, ich komme damit nicht mehr klar. Dann kann man notfalls sogar einen Notarzt anrufen. Aber manchmal gibt es auch in der Gemeinde Leute, die sich gut auskennen. Das sollten schon Fachleute sein im therapeutischen Bereich, in der Seelsorge, vielleicht ein Diakon, ein Priester. Manchmal gibt es auch Ordensschwestern oder andere kompetente Personen, die man um Rat fragen kann. Und keiner sollte sich selber überfordern. Hilfe ist immer angesagt. Und man kann auch, das heißt, das kann zum Glück ein normaler Mensch kann das nicht tun, aber ein Arzt kann das tun, in einem Extremfall dafür sorgen, dass jemand in klinische Behandlung sich begeben muss.
Frau Bessler, ist Ihre Frage beantwortet?
Ja, vielen herzlichen Dank. Wiederhören.
Dankeschön. Also Pfarrer Weber, nicht sich scheuen, sich auch professionelle Hilfe zu holen, sobald ein Gefühl der Überforderung da ist. Selbst wenn der andere vielleicht nicht einsichtig sein sollte.
Ja, besonders wenn es, also da muss man auch ein bisschen Feingefühl für haben und am besten auch mit Familiengliedern zunächst mal sprechen. Wenn jetzt nur das eine Familienmitglied sich überfordert fühlt, dann muss man noch, ehe man jetzt die ganze Welt scheu macht, nochmal vernünftig sein. Aber ich würde auch sagen, im Zweifelsfall, dafür sind Einrichtungen da, dazu ist Krisenintervention da, dazu gibt es Sozialarbeiter, dazu gibt es psychiatrische Kliniken, dazu gibt es Seelsorger, anrufen und fragen und um Rat bitten.
Manche haben vielleicht auch Angst, nicht in gute Hände zu kommen, haben vielleicht auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Wie findet man denjenigen, von dem man das Gefühl haben kann, doch die gehen wirklich gut mit mir, mit meiner Frau, mit meinem Kind oder wem auch immer um?
Ja, das stimmt. Das ist ein Riesenthema, die Frage des Vertrauens zu Ärzten, gerade im Bereich der Psychiatrie. Meine eigene Erfahrung ist, dass es sich lohnt, mit großem Vertrauen drauf zuzugehen. Die wenigen Fälle, die es geben mag, dass jemand nicht verantwortlich handelt, sind meines Erachtens fast zu vernachlässigen. Ich habe ein großes Vertrauen in die ärztliche Kompetenz. Und halte auch gar nicht ganz so viel davon, jetzt erst 12 Leute zu fragen, sondern gilt an anderen Stellen auch, die machen ihre Arbeit, die haben ihre Approbation, die sind ansprechbar und ich bin damit sehr, sehr gut gefahren. Es ist meines Erachtens auch nicht unbedingt notwendig, dass man, wenn man jetzt speziell aus der christlichen Gemeinde kommt und es um religiöse Themen geht, die ja manchmal eine Rolle spielen, dann ist eigentlich heute von jedem gut ausgebildeten Psychiater damit zu rechnen, dass er auch mit diesen Themen umgehen kann. Es ist gut, dass es christliche Kliniken gibt. Es ist gut, dass es Ärzte gibt, die auch in der Gemeinde unterwegs sind, die als Christen leben. Aber die Hauptaufgabe der Ärzte und Therapeuten ist, dass sie ihre professionelle Tätigkeit machen. Und da würde ich sehr viel Mut machen, der Professionalität auch zu vertrauen.
Das ist vielleicht auch nochmal ein weites Feld. Wie gehen wir vom Glauben her damit um? Da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber wir haben zunächst eine Hörerin aus dem Eichsfeld, die ihren Namen nicht nennen möchte. Herzlich willkommen, Ihnen.
Ja, schönen Dank, Herr Dr. Weber, für Ihren Vortrag. Sie machen mir ganz viel Mut. Ich habe ein Problem. Mein Mann ist alkoholkrank und er hat keine Einsicht, etwas zu tun. Er sagt, ihm geht es gut dabei. Ich pflege ihn gut mit Essen und Trinken. Und ich bin sehr, sehr, sehr krank darüber. Und ich habe dadurch auch schwere Depressionen. Nur durch die Kirche bekomme ich wieder die Kraft. Was können Sie mir dabei helfen?
Ich finde gut, dass Sie das offen benennen. Und wenn Sie sagen, Sie bekommen in der Kirche Kraft, das ist gut. Wenn Sie zur Messe gehen, wenn Sie zum Gottesdienst gehen, vielleicht sind Sie im Bibelkreis, vielleicht kennen Sie irgendjemanden. Also normales Gespräch aufrechterhalten. Und gerade wenn Sie in der Gemeinde jemanden kennen, dann fragen Sie doch mal, ob es eine Angehörigengruppe gibt, in der sich ganz unspektakulär Angehörige von psychisch Kranken, Alkoholkranken oder sonstigen Erkrankten treffen. Da muss ich ganz kurz dazu sagen, dass ich diese Selbsthilfegruppen früher, ich kannte die immer, habe die immer empfohlen. Und der Ehrlichkeit halber muss ich sagen, dass ich selber vor circa 10 Jahren mal so auch überfordert war mit meiner eigenen Situation, dass ich mich, nachdem ich schon über 20 Jahre mit dem Krankheitsbild meiner Frau zu tun hatte, selber erstmals in eine solche Gruppe gegangen bin. Und ich kann nur sagen, das hat mir sehr, sehr gut getan. Also es gibt Gruppen, die sich damit befassen, von verschiedenen Institutionen. Es gibt die anonymen Alkoholiker, es gibt, glaube ich, wie heißt der Kreuzbund und das Blaue Kreuz und so. Fragen Sie doch in Ihrer Kirchengemeinde mal, ob es da irgendwo eine Gruppe gibt. Das bleibt diskret, was da besprochen wird. Das geht nirgendwo nach außen, aber zeigt Ihnen als betroffene Ehefrau, dass Sie mit Ihrem Problem nicht alleine sind.
Ganz herzlich. Für die guten Worte.
Dankeschön.
Alles Gute.
Auch Ihnen, Gottes Segen, auch Ihrem Mann. Pfarrer Weber, also immer wieder nicht alleine bleiben damit. Professionelle Hilfe, Selbsthilfegruppen und so weiter. Das Wichtige ist, man soll nicht immer versuchen, alles allein zu tragen.
Genau, das ist das größte Problem, wenn man denkt, man könnte die Dinge alleine handeln. Das sagt ja schon das Evangelium auch, dass wir mit unserem Leben nicht alleine klarkommen müssen, sondern dass wir Christen haben in unserer Umgebung, die mittragen, einer trage des anderen Last. Und wir wissen auch vom Glauben her, dass es noch einen gibt, das ist Christus selbst, der uns trägt und hält.
Ich danke unserer Hörerin aus dem Eichsfeld. Wir kommen nun in den Raum von Mainz und begrüßen dort auch eine Hörerin. Grüße Sie. Hallo, sind Sie jetzt verbunden?
Ja, hallo?
Ja, wir hören Sie jetzt, ja.
Ja, ich habe einen erwachsenen Sohn von 45, der hat schon 25 Jahre schizophrene Psychosen. Er hat Angst vor Klinikaufenthalt, Scheu vor Menschen und die Ärztin, der kriegt ganz starke Medikamente, also wirklich an die Grenze. Dann sagt er, sein Essen ist vergiftet, sein Getränke sind vergiftet, ist jeden Tag was anderes. Er ist kein Tag wie der andere, meistens so. Es ist sehr schwierig.
Lebt Ihr Sohn noch zu Hause?
Nein, der ist in der Nähe, haben wir eine Wohnung besorgt. Und er wohnt in der Nähe, da kann er zu Fuß kommen, hat auch immer Kontakt mit uns. Aber der wird so eng und da muss ich mich immer wehren, dass wir ein bisschen Abstand bekommen.
Ja, danke schön für Ihren Anruf. Pfarrer Weber, haben Sie da noch einen Rat?
Also ich kann die Anruferin ganz gut verstehen. Ich kenne dieses Phänomen, ich kenne diese Erkrankung. Ich kann mir richtig vorstellen, wie schwer das ist. Vor allen Dingen, wir reden ja nicht über Krankheitsbilder, aber mit dem Wort Depression kann fast jeder irgendwas anfangen. Das ist also ein Feld-, Wald- und Wiesenbegriff fast. Aber das Phänomen, was Sie jetzt eben beschrieben haben, ist nochmal was anderes, auch von der Krankheit was anderes. Muss auch mit anderen Medikamenten behandelt werden. Und das macht die Umwelt noch umso ratloser, weil die Umwelt nicht verstehen kann, dass das, was der Kranke denkt, das ist für ihn alles Realität. Und das darf man ihm nicht als Vorwurf machen, weil er tatsächlich in dieser anderen Welt eben auch lebt. Und damit umzugehen ist schwer, Nach meiner Kenntnis ist es am besten, hier tatsächlich auch auf gut dosierte Medikamente zu vertrauen. Und was ich jetzt aus Ihrer Familie so höre, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass er nicht bei Ihnen in der Wohnung wohnt. Dann haben Sie Nähe und Distanz zugleich. Und es ist nur zu wünschen, dass Ihr Sohn jemanden hat, der ihm zur Seite steht und ihn nicht diskriminiert und ihn auch nicht darauf nur festlegt. Denn es wird in seinem Leben wahrscheinlich nicht nur Krankheitsepisoden geben, sondern auch gute Episoden. Und man muss die guten Episoden versuchen zu stärken, wenn es irgend geht.
Ja, jetzt habe ich versucht für ihn, über die behandelnde Ärztin, dass er vielleicht mal eine Gesprächstherapie bekäme, wovor er auch Angst hat. Aber ich habe ihm gesagt, ich gehe mit ihm zum ersten Mal. Aber das ist so schlecht bei uns. Das, hier ist wirklich die Ärzte, die sind alle überfordert, haben die Basten voll. Ich stehe da ein bisschen ratlos.
Ja, das leider kann ich Ihnen nicht widersprechen. Das ist ein Problem, Therapieplätze zu bekommen, Zeit zu haben bei den Ärzten. In der Zwischenzeit, finde ich, machen Sie es richtig. Halten Sie den Kontakt zu ihm aufrecht. Vielleicht wäre noch ein Tipp, ob es irgendjemanden gibt aus dem Freundeskreis Ihres Sohnes. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, war der so Mitte 20. Vielleicht gibt es irgendeinen Kumpel, den er von der Schule her kennt oder mit dem er zu tun hatte, mit dem ein Stück Vertrauen da ist. Und den, ich denke, da kann man auch mal vertrauensvollen Satz zu sagen, aber bitte jetzt nicht, dass der den irgendwie behandeln soll, sondern der soll mal mit dem, schwimmen gehen, der soll mal zum Fußballspiel gehen, der soll mal irgendwas gemeinsam unternehmen, Radfahren, eine kleine Wanderung machen und so. Vielleicht gibt es irgendjemanden aus der Jugendarbeit, aus der Gemeinde oder vielleicht auch einen einfühlsamen Jugendmitarbeiter in der Kirchengemeinde, der sagt, komm doch mal mit, wir machen mal eine Wochenendfreizeit oder so. Ansonsten kann ich Sie gut verstehen, eine richtige Lösung habe ich auch nicht, gerade bei diesem Krankheitsbild, weil man mit Argumenten meistens nichts gewinnt.
Konnten Sie für sich etwas mitnehmen?
Ja, es ist schon hilfreich, dass jemand einen versteht. Aber das ist sehr schwierig jetzt.
Ja. Gibt es, Pfarrer Weber, vielleicht noch etwas, was Sie unserer Hörerin sagen könnten? Wo könnte es gerade in so einer schwierigen Situation auch Kraftquellen geben für denjenigen, der eben dann auch phasenweise schwere Lasten zu tragen hat?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir reden über die erkrankten Menschen und ich würde jetzt Ihnen, liebe Anruferin, auch noch, obwohl ich Sie ja gar nicht kenne, noch den Rat geben, denken Sie nicht, Sie wären schuld oder Sie hätten was falsch gemacht oder Sie müssten das alles alleine tragen. Das ist manchmal so, dass Familienangehörige das dann auf sich beziehen und sagen, oh, vielleicht ist bei mir was schief gelaufen, vielleicht ist in unserer Familie was nicht in Ordnung, vielleicht habe ich mich nicht gekümmert, vielleicht, dass davon möchte ich Sie entlasten und Sie bitten, dass Sie auf Ihre eigene Gesundheit achten. Vielleicht gibt es einen Frauenkreis in Ihrer Gemeinde. Vielleicht haben Sie gute Nachbarinnen. Vielleicht können Sie Small Talk machen, damit Sie auch Ihre Kraft und Ihre Gesundheit pflegen, damit Sie Ihrem Sohn dann angemessen begegnen können.
Vielleicht auch einen guten Seelsorger, der auch mal auf die eigene Nöte hört. Man trägt ja immer die Last des anderen, aber wer teilt mit einem die eigene Last dann.
Genau, also das finde ich auch. Dazu sind Seelsorger in der Gemeinde da. Und ich habe da auch mehr gute als schlechte Erfahrungen gemacht. Und bleiben Sie nicht alleine mit dem. Indem Sie jetzt anrufen, zeigen Sie ja das auch schon, dass Sie damit nicht alleine bleiben wollen und können. Und wenn Sie Ihrem Sohn helfen wollen, brauchen Sie selber ein Stück Unterstützung. Und ich sage auch, Sie brauchen auch ein Stück Distanz zu ihm. Lassen Sie sich nicht, wenn es selber zu viel wird, dann müssen Sie sich ein Stück von Ihrem Sohn distanzieren. Nicht böswillig, sondern um ihm später wieder besser helfen zu können. Und dann darauf zu vertrauen, dass es andere gibt, die das in die Hand nehmen. Und ich traue mich das kaum zu sagen, weil das so klingt so wie so eine fromme Ausrede. Und dann einfach auch zu sagen, da muss sich dann Gott selbst drum kümmern und andere Menschen, dass sie nicht in so ein Hamsterrad kommen und andauernd gedanklich immer nur bei diesem Problem sind.
Ich denke, für eine Mutter besonders auch schwierig, die Natürlich. Distanz zum eigenen Kind. Aber wahrscheinlich geht es nicht anders, weil ja, wenn man sich sonst gegenseitig runterzieht. Dankeschön Ihnen für Ihren Anruf, Ihre Offenheit, und wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen und auch Menschen, die Sie unterstützen können.
Ja, vielen Dank.
Alles Gute.
Danke.
Und dann begrüße ich Frau Kinzler aus München. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe einen Tipp für die erste Anruferin, war das, glaube ich, die sagte, also ich sage einfach, was ich meine. Ich habe meinen Mann gebeten, in die Augen geschaut und herzlich gebeten, dass er doch bitte mit mir zum Arzt gehen möge. Und das hat er getan. Ich war ganz verblüfft, aber er hat das ernst genommen. Und natürlich muss man da im Gespräch sein und aber auch einen langen Atem haben, sich das Ziel langstecken, nicht denken, jetzt wird es dann sofort gut alles. Also es ist halt so seltsam. Mhm. Ja, also das wollte ich nur sagen. Und auch dann beim Arzt gibt es immer eine Lösung. Er bekommt jetzt ein Medikament und es gibt ja Krankheiten, die ohne Krankheitseinsicht sind. Und also ich frage mich schon auch selber, was habe ich dazu beigetragen, dass diese Krankheit so ausgebrochen ist? Nämlich mich zu wenig ihm zugewandt. Und das ist keine Schande, das ist ein Fehler, aber da kann man dann auch dran arbeiten. Ja, das wollte ich nur ergänzen.
Dankeschön, Frau Kinzler. Das heißt, auf der einen Seite sagen Sie, es ist gut, sich nicht mit Selbstvorwürfen zu überhäufen, aber es kann auch ein Anlass sein, in sich zu gehen und zu schauen, wie können wir an unserer Beziehung weiterarbeiten.
Ja.
Sarah Weber?
Ja, das sehe ich genauso. Also das eine, was Sie sagten am Anfang, dass Sie einfach ihm in die Augen geschaut haben, gesagt, lass uns doch gehen. So was Ähnliches habe ich auch mal erlebt. Das war sogar bei meiner eigenen Frau. Da war ich... Es war ganz klar, sie musste in die Klinik, sie hatte aber überhaupt keine Einsicht und das funktionierte alles überhaupt nicht. Wir saßen ganz normal beim Mittagessen und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt gehst du hoch und packst deine Tasche und ich bring dich in die Klinik. Und oh Wunder, genau das hat sie gemacht. Sie ist vom Essen aufgestanden, hat oben ihre Tasche gepackt und kam wieder runter und dann habe ich sie in die Klinik gebracht. Überbitten und verstehen, wie so ein kleines Wunder. Manchmal darf man nicht aufgeben, sondern muss einfach... weiter probieren. Und das andere mit dem, ja, das stimmt, schon auch fragen, wo sind meine Anteile, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen, und da sehr sorgfältig gucken, dass wir nicht in Selbstvorwürfe kommen, aber dass wir auch nicht sagen, naja, ganz cool, sagen, naja, ich habe sowieso alles richtig gemacht und nur der andere ist ein bisschen komisch. Wir brauchen alle miteinander in der Solidarität der Familie und der Gemeinde brauchen wir immer Hilfe von außen. Und der etwas Kränkere und der weniger Kranke brauchen beide die Hilfe von dem einen Arzt. Und das ist nun mal Christus und das Medikament ist das Evangelium.
Dankeschön, Frau Kinzler. Alles Gute, ja, auch Ihnen.
Gerne.
Gottes Segen.
Dankeschön.
Auf Wiederhören. Und danke auch für Ihre ermutigenden Worte. Und die nächste Hörerin ist Frau Schuster aus Waldkraiburg.
Hallo, grüß Sie. Grüß Gott, Herr Weber.
Grüß Gott, Frau Schuster.
Grüß Gott. Ich habe die Erfahrung, dass eine psychische Krankheit sehr dunkel sein kann. Und in diesem Fall braucht der Patient besonderes Licht.
Frau Schuster?
Ja. Ja. Frau Schuster, ich glaube, ich habe Sie richtig verstanden. Sie sprechen vom Dunkeln und vom Licht. Ich glaube, Sie haben völlig recht. Das sagen sogar die Ärzte. Hier geht es ja in dem Fall jetzt mal nicht um das Licht des Evangeliums. Das gilt in jedem Fall. Aber die Sonne und das Licht spielt eine wichtige Rolle. Es gibt auch therapeutische Ansätze, die mit Licht arbeiten. Und das ist so, wenn wir uns in der Sonne bewegen, im Licht bewegen, dann werden auch im Gehirn Botenstoffe freigesetzt, die uns helfen. Und deswegen würde ich auch sagen, rausgehen, an die Sonne gehen, wenn es irgend geht, sich dem Licht aussetzen, notfalls auch arbeiten mit künstlichen Lichtquellen, aber darüber können Ärzte Ihnen noch was Genaueres sagen. Und dies, was man jetzt so im physiologischen Bereich, also im körperlichen Bereich sehen kann, ist sozusagen ein Bild dafür, dass wir was brauchen, was von außen kommt. In unserem Leben ist sowieso so viel dunkel und da brauchen wir was, was von außen kommt. Und nicht ohne Grund reden wir jetzt gerade in dieser Zeit davon, dass das Evangelium das Licht ist, das in die Dunkelheit hineinleuchtet.
Ja. Ja, danke schön, Frau Schuster.
Danke auch.
Alles Gute.
Ebenso.
Auf Wiederhören. Pfarrer Weber, wir haben es eben, haben Sie es schon angedeutet, es kam immer mehrfach zur Sprache. Das muss man manchmal auch Gott überlassen. Gott ist derjenige, der den Weg mitgeht. Wie haben Sie denn Gottes Hilfe persönlich erfahren auf Ihrem Weg mit Ihrer Frau und auch Ihre Frau mit Ihnen?
Das habe ich so erfahren, dass über Bitten und Verstehen manchmal überraschende positive Dinge passierten, kleinere und größere. Und man sich wundert auf einmal, dass es doch auf einmal ganz anders aussieht. Das will ich nicht leugnen, dass sowas passieren kann und sein kann. Aber noch tiefer habe ich es eigentlich darin erfahren, dass der Gott, an den wir glauben, bei uns dabei ist, wenn wir durchs dunkle Tal gehen. Im Psalm 23 ist ja davon die Rede. Wenn wir durchs finstere Tal gehen, er ist bei mir, sein Stecken und Stab trösten uns. Das ist eine Nähe Gottes in der Tiefe, die auch empfunden werden kann, die man hört, die empfunden werden kann. Und ich empfinde sie dadurch auch, dass in dieser Tiefe ich Zeichen seiner Nähe bekomme, sei es ein Spruchkärtchen, auf dem etwas Gutes draufsteht, was mich tröstet, sei es ein Bild an der Wand, sei es ein Bibeltext, den ich lese. Und ich sage auch, dass in der Tiefe das Sakrament ein wichtiger Punkt ist, an dem wir sozusagen ganz handgreiflich merken, Gott kommt in seiner Größe so tief zu uns runter, dass er sich uns anbietet und uns so erstaunlich und unbegreiflich das ist, mit einem Stück Brot und einem Schluck Wein so nahe zu uns kommt, wie wir das selber gar nicht tun könnten. Also solche Dinge habe ich oft erfahren und ich habe deswegen schon öfter mal gesagt, in der Krise, da unten, da hat der Glaube Konjunktur. Und das hängt damit zusammen, dass Gott in Jesus Christus selber in diese Tiefe gegangen ist, ans Kreuz gegangen ist und es eben dort auch selber erlitten hat. Das lässt sich ganz schwer wirklich beweisen, das kann man nur zeugnishaft sagen, aber solche Erfahrungen habe ich selber auch schon oft gemacht. Und das, was mich am meisten trägt, sind nicht die plötzlichen Gebetserhörungen, da war das Problem, dann gebetet und dann war es weg, sondern was mich am meisten trägt und hält, ist, dass Gott in der Tiefe bei uns ist und in der Tiefe uns auch auffängt.
In der Bibel sind ja auch immer wieder von so Störungen die Rede bei den Wunderheilungen Jesu, die sehr an psychische Erkrankungen erinnern, von den Symptomen, die da sozusagen beschrieben werden. Ist es für Sie eigentlich ein Problem gewesen, da jetzt zum Beispiel auseinanderzuhalten? Da ist in der Bibel ist von unreinen Geistern die Rede. Und da fragt man sich ja immer, was ist damit gemeint? Es gibt einen Teil der Bibelwissenschaft, die der Meinung sind, das sind eigentlich psychische Erkrankungen mit gemeint. Auf der anderen Seite wird ja auch sehr deutlich von unreinen Geistern gesprochen. Wie geht man da im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung um? Ich denke gerade, wenn es zum Beispiel geht um Schizophrenie oder Ähnliches, da wird man ja manchmal von den Phänomenen her sehr stark an die Beschreibungen der Bibel erinnert.
Ja, das kann ich gut verstehen, die Frage. Die ist besonders für Menschen, die die Bibel gut kennen und das Evangelium gut kennen und die ihren Glauben ernst nehmen und die glauben, dass es Gott gibt, der dem Bösen widersteht und die auch, ich sage jetzt mal nicht an den Teufel glauben in diesem Sinne, aber die mit der Realität des Bösen und von mir aus des Teufels und der dunklen Mächte sagen, das ist nicht alles nur Einbildung, sondern das sind reale Mächte. Gerade solche Menschen, die stellen diese Frage. Und mein Tipp wäre, sehr, sehr vorsichtig sein und im Zweifelsfall, wenn jemand ein eigentümliches Verhalten an den Tag legt und Dinge tut, die man in der Bibel vielleicht bezeichnet hat mit unreinem Geist, zunächst mal ganz, ganz nüchtern zu sein und zu sagen, könnte es nicht eine psychische Erkrankung sein? Und dann Rat einholt, auf keinen Fall dämonisieren. Wenn man einen psychisch Kranken dämonisiert, dann treibt man ihn noch mehr in die Krankheit hinein. Und es mag auch vereinzelt Fälle geben, wo ein Mensch konfrontiert ist mit dunklen Mächten, wo tatsächlich auch eine geistliche Sichtweise dazu nötig ist. Ich rate dazu ganz, ganz großer Vorsicht und Nüchternheit. Und am besten ist es, wenn man dies bespricht mit jemandem, der sich auskennt. Wer heute Pfarrer ist, wer heute in der Seelsorge tätig ist, hat das gelernt, mit diese Grenzfälle vorsichtig zu beurteilen. Es ist gut, wenn man ein kleines Kompetenzzentrum in einer Gemeinde hat. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der im therapeutischen Bereich da ist, wo man dann auch mal fragen kann, damit man sich nicht in irgendetwas hinein versteigt. Und ich würde sagen, dass die Phänomene, die wir beobachten, die können verschiedene Ursachen haben. In den allermeisten Fällen können wir heute einigermaßen gut erklären, auch naturwissenschaftlich, wie es zu solchen psychischen Erkrankungen kommt. Und selbst wenn wir es nicht erklären können, bedeutet das noch lange nicht, dass das dämonisch sein muss.
Ich meine, was manchmal eben die Sache noch erschwert, ist, dass gerade bei Menschen, die sehr gläubig sind, die Äußerungen der Krankheit sich auch im religiösen Bereich abspielen.
Ja, das ist ein Riesenthema. Damit habe ich auch schon oft zu tun gehabt, dass ich das mitbekommen habe, wenn es Übertreibungen gibt. Ja, also, und da muss man jetzt aufpassen, nicht jede Ausdrucksform des Glaubens, die etwas lebendiger ist, ist sofort eine Übertreibung und ist nicht immer sofort krank. Sonst wäre unser Leben ja immer nur im Gleichmaß und wäre langweilig. Und es erfordert sehr viel Feingefühl, zu gucken, ob das jetzt eine, sagen wir mal als Beispiel, mal angenommen, jemand sagt, er habe eine Vision gehabt oder Gott habe ihm irgendetwas gezeigt. Den gleich für krank oder für schizophren zu erklären, das geht nicht, sondern da müsste man hören und fragen, was meinst du genau, wie ist das? Und kannst du mir erzählen, was sich da bei dir abgespielt hat? Und der Zuhörer oder Zuhörerin muss ein Feingefühl dafür entwickeln. Das ist gar nicht so ganz einfach, zu sagen, ist das jetzt einfach ein normales, schönes, geistliches Phänomen oder leidet die Person möglicherweise an einer Wahnidee? Auch das gibt es. Und dann sind Therapeuten gefragt.
Und vielleicht auch die Menschen im Umfeld, wenn sie einen Sensus dafür entwickeln, oh, das driftet jetzt wieder ab.
Genau. Und dann hat es keinen Sinn, gleich zu widersprechen, sondern hinhören, nochmal fragen, wie hast du das gemeint und nicht gleich Krise kriegen und auch nicht gleich Angst kriegen, aber tatsächlich hinhören und helfen. Hier kann eine ganze Familie auch helfen. Ich erwähnte vorhin die Kinder in ihrer Unbefangenheit. Und das habe ich auch schon erlebt, dass mir Familien erzählt haben, dass irgendjemand, Vater oder Mutter, hatte irgendeine, ich nenne es jetzt mal eine Wahnidee, und das Kind hat dann ganz unbefangen gesagt, das ist aber Blödsinn oder das ist aber Quatsch und so, weil es einfach das so empfunden hat. Und das war wie ein erleichterndes Wort, weil dann auf einmal der Kranke gemerkt hat, ja, stimmt ja, was ich da jetzt sage, das ist ja daneben.
Was sind denn wie äußert sich das zum Beispiel eben diese religiöse Vermengung? Ist das zum Beispiel in besonderen Schuldgefühlen oder in besonderen Phasen, in denen man stundenlang beten kann? Oder wie sind da mögliche Äußerungen?
Also Äußerungen sind tatsächlich, dass man nicht mehr wegkommt von der Beschäftigung mit Glaubensdingen, dass man nicht mehr isst und trinkt, sondern nur noch in der Bibel liest, dass man nicht mehr rausgeht und über einen biblischen Text, es kann auch ein Bild sein oder irgendwas, so da sich rein versteigt. Und dann gibt es eben auch bestimmte Themen in der Bibellektüre, die manche Menschen, man sagt so umgangssprachlich, triggern, also die es auslösen, dass man dann anfängt zu grübeln und nachzudenken. Ein großes Thema ist die Sünde wider den Heiligen Geist, von der manche Menschen, die sensibel sind, denken, sie haben sie begangen. Und dann ist das so ein Versündigungswahn und dann denken sie, sie wären nicht gerettet und hätten sowieso keine Chance. Und das ist ein Standardthema, das sehr oft vorkommt. Und da gibt es aber eine biblische Hilfe dazu, da muss man mit den Menschen die Bibel aufschlagen. Da gibt es eine therapeutische Hilfe. Aber das wäre ein Thema. Und das andere Thema hat alles zu tun mit dem Verlorensein, mit der Angst vor dunklen Gottesbildern, mit Sünde, die ich schon 10-mal gebeichtet habe und mir den Zuspruch der Vergebung habe zusagen lassen, die mich aber in Erinnerung immer wieder einholt und die mich lahmlegt. Das wären so einige dieser Themen.
Pfarrer Weber, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie uns diese ganzen Erfahrungen mitgeteilt haben. Ich denke, dass man dann gerade in der Seelsorge auch erfährt, das ist eine Not, eine Schwachstelle im eigenen Leben, die dann plötzlich zur Stärke wird. Das erinnert mich auch an das Bibelwort, wo ich schwach bin ich stark. Fühlen Sie das auch manchmal so?
Ja, das ist das eigentliche Geheimnis des Evangeliums, dass keiner Angst haben muss, dass er mit seiner Schwäche schlecht dasteht. Vor Gott stehen wir mit unserer Schwäche alle so da, dass er der Helfer ist, weil er sich ja selber schwach gemacht hat für uns. Und das dreht es dann alles um. Und das sehe ich genauso. Wir wollen uns nicht in die Schwäche verlieben und uns nicht schick finden, wenn wir krank sind oder andere Kranke begleiten. Aber ich sage nochmal, in der Krise, in der Tiefe, da hat der Glaube Konjunktur. Und da hat er auch eine große Verheißung.
Und dann auf der anderen Seite aber auch eben diese Schwäche empfinden zu dürfen. Ich habe immer wieder rausgehört, dass Sie gesagt haben, zu denjenigen auch, die angerufen haben, vergessen Sie sich selbst nicht. Also man ist ja immer versucht zu fragen, na, wenn man weiß, der Ehepartner ist krank, wie geht's ihm denn heute und so weiter, fragt manchmal auch jemand nach, und wie geht's dir jetzt eigentlich damit?
Das ist auch eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe. Also ein Fall ist mir direkt vor Augen, das war vor einigen Jahren, eine Frau in der Gemeinde, die hatte einen kranken Mann, und die Gemeinde und alle haben sich immer wieder erkundigt, na, wie geht's ihm denn, wie ist es denn? Und dann begegnete ich ihr, und ich hatte die Frage auch schon öfter gestellt, na, wie geht's denn ihrem Mann und so. Und dann dachte ich aber, nee, jetzt frage ich sie mal was anderes. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Frau Sowieso, Sie werden sich wundern, ich möchte jetzt nicht wissen, wie es Ihrem Mann geht. Ich möchte einfach mal wissen, wie geht's Ihnen eigentlich ganz persönlich. Ich weiß noch genau, war auf der Treppe im Gemeindehaus, sie fing sofort an zu weinen und sagte, dass sie mich das fragen. Und dann sind wir in einen kleinen Raum gegangen, in dem Gemeindehaus, wo wir ungestört waren. Und dann hat sie mir erzählt, wie es ihr ging. So dass unser Interesse, unser Mitgefühl natürlich den Kranken gelten muss, aber auch denen, die Kranke begleiten und für sie da sind, manchmal damit große Probleme haben, manchmal das gut bewältigen. Und wir sollten bei dem Ganzen auch nicht die Kinder vergessen.
Also das Ganze im Blick haben. Herzlichen Dank, Pfarrer Weber. Vielleicht noch ein Hinweis, kann man irgendwo etwas nachlesen, wenn man denkt, ja, ich bin betroffen. Gibt es gute Bücher, die Sie empfehlen können?
Also es gibt ein Buch, das heißt, weil du nicht geflohen bist vor meiner Angst. Da berichtet ein Ehepaar von der Depression des anderen. Wenn ich richtig weiß, heißen die Autoren Gast, G-A-S-T.
Ja.
Und der Professor Lütz hat ein gutes Buch geschrieben, das sich auch gut lesen lässt. Und ansonsten ist vielleicht ein eigenartiger Literaturtipp, lesen Sie mal die Psalmen. Die Psalmen in der Bibel, dann merkt man, wie auf einmal in den Psalmen eine Sprache da ist, wo das Leid und das Dunkle nicht einfach wegdiskutiert wird, sondern es wird artikuliert. Also zum Beispiel im Psalm 69, wo jemand das Wasser bis zum Hals steht und es wirklich so beschrieben wird, dass man denkt, oh, der kennt alle Krisen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und dann aber ganz vorsichtig gibt es auch, nicht immer sofort, manchmal nach sehr langer Zeit, eine Entwicklung, dass jemand nicht im Schlamm versinkt, sondern dann zum Schluss sogar ganz vorsichtig und manchmal sogar ganz laut Gott loben kann.
Also die Psalmen betrachten, beten. Die Bücher, weil du nicht geflohen bist vor meiner Angst, ein Ehepaar durchlebt die Depression des einen Partners, die Autoren sind das Ehepaar Gast und Dr. Manfred Lütz hat geschrieben, irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, eine heitere Seelenkunde. Wenn Sie die genauen Titel der Bücher erfahren möchten, können Sie anrufen im Hörerservice 08328 921 110, 08328 921 110 ist die Nummer des Hörerservices bei Radio Horeb. Da können Sie nochmal nach den genauen Titeln der Bücher fragen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Pfarrer Weber, für diese offene Stunde mit Ihnen, dass Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung gesprochen haben. Ich denke, es war sehr ermutigend für viele, die doch betroffen sind, vielleicht ohne, dass es jemand groß weiß im Umfeld. Die Sendung kann man nachhören im Podcast von Radio Horeb unter der Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehungen. Schauen Sie da einfach nach unter Podcast Radio Horeb oder Sie können beim CD-Dienst eine CD bestellen unter 08328 921 120 und die vielleicht auch weitergeben an jemanden, der von dem Thema persönlich betroffen ist. Pfarrer Weber, mit dem Dank verbinde ich noch die Bitte, für uns ein kurzes Gebet zu sprechen für all diejenigen, die von diesem Thema psychische Erkrankungen in der Familie betroffen sind. Davor verabschiede ich mich schon von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Gabi Fröhlich.
Ich möchte ein Gebet von Blaise Pascal nennen, dem großen Gelehrten aus dem 17. Jahrhundert. Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst, zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr. Tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, aber mache meinem Willen dem deinen gleich. So segne und behüte uns der barmherzige und allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.